So dunkel hier, mögt ihr mir mal hier vorne Licht anmachen? Mit den Lichtschaltern da hinten. Mitte rechts. Genau, danke. Ich starte heute eine neue Themenreihe. Die Überschrift zu dieser Themenreihe lautet: Du bist nicht allein. Das ist gut. Allein schon deshalb, weil du heute hier bist, bist du jetzt schon mal nicht alleine. Das ist immer schon ein guter Startpunkt, mit anderen Menschen gemeinsam im Reich Gottes unterwegs zu sein. Ich möchte mit einer Geschichte beginnen aus dem Alten Testament, von dem Propheten Elia. Er steht im 1. Könige, Kapitel 19. Genau genommen fängt die Geschichte in Kapitel 18 an. Mein Schwerpunkt liegt nachher auf Kapitel 19. Und zwar sieht es so aus, dass das Volk Gottes im Alten Testament, das Volk Israel, sich seitens des Königs, der Königin und auch der Priester und dem ganzen Volk irgendwie entschieden hatte, wir brauchen noch ein paar andere Götter. Unser einer reicht uns nicht oder wir wollen die von denen ausprobieren, die um uns herum unterwegs sind. Wie auch immer sie darauf gekommen sind, jedenfalls haben sie sich mit anderen Göttern eingelassen. Und der Gott der Bibel, Jahwe, hat nicht aufgegeben. Er hat sein Volk nicht einfach, hat ihnen nicht einfach gesagt, na gut, wenn ihr die wollt, dann müsst ihr eben zusehen, wie ihr klarkommt. Eine Zeit lang hat er sie machen lassen, damit sie auch merken, was das bedeutet. Und irgendwann hat er dann einen Mann berufen, Elia, um für ihn zu reden. Und der ist losgezogen und hat gesagt, okay, das Erste, was passieren wird, wenn ihr nicht umkehrt zu Gott, ist, es gibt eine riesen Trockenheit. So, was Trockenheit bedeutet, könnt ihr im Moment ein bisschen erahnen nach diesem Sommer. Stellt euch das, was wir jetzt hatten, die letzten Monate, 3,5 Jahre lang vor. 3,5 Jahre, kein Tropfen Regen. Also unsere, was waren das jetzt, 3 Monate, 3,5 Monate, fast ohne Regen, waren ja schon schlimm. Ich finde 3,5 Jahre absolut unvorstellbar. Das muss schon echt eine richtige Not gewesen sein, die so nach und nach da entstanden ist. Lebensmittel knapp, Trinken knapp, Grundversorgung. Das wurde alles sehr, sehr, sehr eng. Und nach den 3,5 Jahren macht Elia einen Wettkampf und sagt, pass auf, ihr habt euch anderen Göttern zugewandt. Wir machen jetzt eine Wette. Wir beten beide, ihr betet zu eurem Gott. Die hatten auch so ihre eigenen Priester und Leute, die da zuständig waren. Ihr betet zu eurem Gott und ich bete zu meinem Gott. Und zwar erstmal nicht um Regen, sondern darum, dass ein Opfertier, das auf den Altar gelegt wurde, mit Feuer vom Himmel verbrannt wird. Ziemlich coole Wette. Die Baalspriester, also die Priester der anderen Götter, haben das ausprobiert und haben fleißig ihre Rituale und ihre Tänze gemacht und es steht, die haben sich die Haut geritzt und Elia steht daneben, guckt sich das an und macht noch seine Witzchen darüber. Also ich mag diesen Elia, ich finde ihn echt gut. Also er fragt so Sachen wie, ruft doch ein bisschen lauter, vielleicht ist euer Gott ein bisschen taub oder so oder möglicherweise ist er gerade zum Klo gegangen und kann im Moment nicht. Müsst ihr mal nachlesen, steht tatsächlich drin. Sehr faszinierend. Und über das eigene Opfer, das er dann in der Folge aufbaut, nachdem die es nicht hingekriegt haben, die Konkurrenz, sagt er, okay, jetzt bin ich dran, er baut seinen Altar, macht das Opferfleisch da drauf, zieht einen Graben drumherum und gießt, ich weiß nicht, wo er es her hat, aber irgendwoher hat er Wasser gekriegt und gießt dieses Wasser da noch drüber, nach 3,5 Jahren Trockenheit, gießt dieses Wasser da drüber, sodass es auch wirklich nicht aus Versehen irgendwie anfangen könnte zu brennen. Sonst heutzutage weiß man ja, Waldbrandgefahr, Feuerstufe 5 und so weiter. Du darfst nicht mal mehr grillen im Urlaub, weil es zu gefährlich ist, dass irgendwo was anfängt zu brennen. Also Elia sorgt dafür, das wird kein Versehen und kein Zufall. Hier wird nicht geschummelt, nicht gemogelt, richtig Wasser drüber. Und dann betet er zu Gott und Gott lässt Feuer vom Himmel fallen. Und es verbrennt nicht nur das Holz und das Opfer, sondern der ganze Altar samt Stein und allem drum und dran. Bam. Also, ich würde sagen, nach der Situation hatte Elia echt Oberwasser. Ja, da würdest du rausgehen und sagen, ich hab's euch doch gesagt. Ja, mit Überzeugung, mit Glauben, mit Begeisterung. In der Folge betet er noch um Regen, muss er ein paar Mal ran. Er betet mehrfach, schickt immer seinen Diener los, guckt mal, ob da schon irgendwo was am Himmel zu sehen ist. Irgendwann nach einigen Malen kommt der Diener zurück. Ja, irgendwo so ein ganz kleines Wölkchen ist da hinten irgendwie zu sehen. Geht Elia zu dem König und sagt, okay, spann schon mal deinen Wagen an und sieh zu, dass du nach Hause kommst, sonst schaffst du es wegen der kommenden Flut nicht mehr. Ja, alles klar, okay, der macht das sogar. Elia rennt, wie er das gemacht hat, weiß ich auch nicht, auch irgendwie ein Wunder Gottes, rennt vor dem Wagen des Königs her, zu Fuß. Also egal, ob der König nur ein Pferd oder sechs Pferde an seinem Wagen als Gespann hatte, auch da muss Elia irgendwie mit Gottes Kraft und Wunder angekommen sein, gedacht haben, wow, ich bin sogar schneller als der König, nicht schlecht, und als sein Gespann. Kommt da an, der König erzählt der Königin die ganze Geschichte. Kleiner Nebensatz, Elia hat, nachdem das mit den ganzen Opfern dann bei den Baalspriestern nicht geklappt hat, dafür bei ihm hat er die ganzen Baalspriester umgebracht. Und die Königin, das waren ihre Lieblingspriester, die hat den ziemlich angehangen. Als sie das erfährt, ist sie natürlich ziemlich sauer und sagt, okay, spätestens morgen um diese Uhrzeit garantiere ich dafür, dass Elia tot ist. Feuer vom Himmel, 3,5 Jahre Trockenheit, Gebet, Regen kommt, Rennen vor einem Gespann mit Pferden vorweg, Königswagen. Und dann kommt diese Frau und sagt, morgen um die Zeit bist du tot. Und er fällt irgendwie in ein totales Loch, kriegt Angst und haut ab irgendwo in die Wüste. Der Held der Stunde auf der Flucht. Jedes Mal, wenn ich das wieder lese, denke ich, warum guckt er der Frau nicht ins Gesicht und sagt, du kannst mir gar nichts, mein Gott ist auf meiner Seite. Ist aber nicht so. Er kriegt irgendwie Panik, er kriegt Angst, weiß sich nicht zu helfen, verschwindet, setzt sich irgendwo in der Wüste unter so einen Strauch und wünscht sich nichts sehnlicher als zu sterben. Ich lese zwei Verse. Kapitel 19, 1. Könige, Kapitel 19, Vers 10. Elia wird gefragt von einem Engel, den Gott ihm vorbeischickt, was machst du hier, Elia? Und er sagt, mit ganzem Eifer habe ich mich für Jahwe, den allmächtigen Gott, eingesetzt, sagte er. Die Israeliten haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert erschlagen. Ich allein bin übrig geblieben, nur ich allein. Und jetzt wollen sie auch mich noch umbringen. Geschichte geht noch ein kleines Stück, er kriegt zwischendurch was essen, ruht sich nochmal aus, geht weiter. Die gleiche Frage wird ihm nochmal gestellt. Er gibt die gleiche Antwort. Wieder, mit ganzem Eifer habe ich mich für Jahwe eingesetzt, den allmächtigen Gott. Denn die Israeliten haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen, deine Propheten mit dem Schwert erschlagen. Ich allein bin übrig geblieben, nur ich allein. Und jetzt wollen sie mich auch noch umbringen. Riesenwunder. Menschen kehren um zu dem Gott, für den er sich einsetzt, mit dem er unterwegs ist. Und dann fällt er in ein Riesenloch und hat das Gefühl, alleine zu sein. Keiner ist auf seiner Seite, keiner ist für mich, nur ich bin noch übrig. Alle anderen sind irgendwie tot oder wollen nicht mitgehen, nicht mitmachen. Ich bin ganz alleine. Ich glaube, dass es eine der Taktiken des Teufels ist, uns weismachen zu wollen, dass wir alleine sind. In allen Lebensbereichen. In allen Lebensbereichen. Der perfekte Mensch heutzutage in unserer Gesellschaft ist jemand, der keine Schwäche zeigen darf. Du musst irgendwie stark sein, du musst was darstellen, du musst was können, du musst was schaffen, du musst erfolgreich sein, du musst was vorzuweisen haben, keine Schwäche zeigen, das geht schon bei den ganz Kleinen los. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Stärke zeigen, immer sagen, ich kann das, ich krieg das schon hin, ich mach das. Die Gesellschaft lehrt uns sogar, unsere Schwächen als Stärken darzustellen. Schon mal gehört, dass jemand, der irgendwas auf eine krumme Tour erreicht hat, so auf Schleichwegen ein bisschen um den Weg der Wahrheit herum damit prahlt? Ach, hat keiner gemerkt. Ach, das habe ich bei der Steuer doch nicht angegeben. Braucht man doch nicht. Bin ich gut bei weggekommen. Hat sich gelohnt. Oder, und da ist, das ist ein ganz interessantes Phänomen, habe ich selber auch schon gemacht. Zu viel Alkohol getrunken und später noch Geschichten darüber erzählt, dass es cool wäre. Obwohl man sich total daneben benommen hat. Kennt ihr solche Leute? Nee? Auch gut. Ich kenne solche Leute. Ich habe sogar mal selber dazugehört. Verrückt, oder? Aber der Hintergrund ist, dass die Gesellschaft uns sagt, du darfst nicht sagen, oh, ich habe was Schlechtes oder Falsches gemacht. Dann stehst du schlecht da. Du musst noch einen Weg finden, auch das Schlechte und das Falsche, wenn du es mitteilst, so aussehen zu lassen, als wäre es was Besonderes und was Tolles. Wir haben gelernt, mit dem Finger zu zeigen auf andere und ihre Schwächen bloßzustellen oder zu präsentieren. Wenn der andere schwach aussieht, sehe ich gleich viel stärker aus. Es sind die typischen Wege des Teufels. Erst kommt er zu dir und sagt dir, du kannst das. Du brauchst keine Hilfe, du brauchst schon gar keinen Gott. Mach das ruhig, das ist gut für dich, das ist schön, das macht Spaß, ist auch überhaupt nicht schlimm, es merkt wahrscheinlich auch gar keiner. Hauptsache, du hast was davon, ob der andere darunter ein bisschen leidet, ist doch nicht so wichtig. Und dann, wenn wir diese Dinge getan haben, dann kommt er und klagt uns an und sagt, ich weiß, was du getan hast. Von wegen, keiner wird es bemerken. Ich weiß, was du getan hast. Wenn jemand das herausbekommt, dann bist du weg vom Fenster. Sieh ja zu, dass du das geheim hältst. Du denkst ja nur an dich selbst. Der Schaden, der da verursacht wurde, geht auf dein Konto. Du bist schuld. Und dann stehst du da. Dann stehst du da mit Schuldgefühlen, Minderwertigkeitskomplexen, mit dem Wissen, ich habe es nicht geschafft, ich kann das ein oder andere nicht, mit den Schwächen, mit den Fehlern. Und die Gesellschaft sagt dir, erzähl das bloß keinem. Wenn du das jemandem erzählst, kriegst du keinen Fuß mehr an Land, nirgendwo und mit nichts und mit niemandem. Und du ziehst dich zurück und wirst einsam. Du stellst nur noch das dar, was sich gut darstellen lässt und alles andere kehrst du unter den Teppich. Nach außen bist du vielleicht fröhlich und freundlich. Vielleicht pflegst du Kontakte. Aber innen drin bist du alleine, ganz weit weg von jedem anderen. Der perfekte Mensch, der perfekte Christ. Leider ist es hier oft, manchmal, gelegentlich auch nicht anders. Der Teufel, manchmal auch in Form der Gemeinde oder anderer Christen, sagt dir, ein Christ sündigt nicht. Er ist immer freundlich. Er gönnt sich selbst nichts, ist nur für andere da.
Falls das bei dir nicht so ist, bist du noch gar kein richtiger Christ.
Wenn Krankheit oder Leid oder Mangel in deinem Leben ist, oh, dann wissen alle ganz genau, wo das herkommt. Da muss ja Sünde in deinem Leben sein, denn ein heiliges Leben segnet Gott.
Du betest nicht genug. Du liest zu wenig Bibel.
Dein Verhalten ist nicht heilig genug.
Wie viel Beten ist genug? Weniger als 24 Stunden am Tag ist zu wenig. Wie viel Bibellesen ist genug? Mindestens einmal im Jahr die ganze Bibel durch ist doch wohl das Mindestmaß, was man von einem ordentlichen Christen erwarten kann. Wann bist du heilig genug? Trägst du die richtige Kleidung? Benutzt du die richtigen Worte? Bist du auch wirklich bei allen Veranstaltungen, die wir in der Gemeinde haben, gewesen in den vergangenen Monaten? Auch hier kommt es schnell zu Schuldgefühlen, Minderwertigkeit, Glaubenszweifel. Und viel zu oft ist die Folge Rückzug, ein Verstecken, ein Gefühl, ich bin der Einzige, dem es so geht. Und auch das ist an dieser Stelle ein beliebtes Werkzeug des Teufels. Er sagt dir, du bist der Einzige, der es nicht hinkriegt. Das geht nur die so. Hör dich um. Allen anderen geht's gut. Alle anderen sind stark. Alle anderen sind heilig. Alle anderen sind glaubensvoll. Nur du bist derjenige, der immer Zweifel hat, der Probleme hat, der noch mit Sünde zu kämpfen hat. Und wir trauen uns nicht mehr, uns zu öffnen. Einander mit den Schwächen gegenüberzutreten, einander die Dinge mitzuteilen, die wirklich in uns vorgehen. Wir sind isoliert, allein.
Die Bibel hat dazu auch ein paar Worte zu sagen und einige davon habe ich mir rausgesucht. Das erste davon, was mir wichtig geworden ist, steht im Römerbrief Kapitel 3 in Vers 23 und den Versen drumherum. Da steht nämlich ganz deutlich, alle haben gesündigt. Nicht einer ist gerecht, auch nicht ein einziger.
Du bist nicht allein mit Sünde.
Im ersten Johannesbrief Kapitel 1 Verse 8 bis 10 und den Text drumherum lesen wir, wenn wir sagen, wir sind ohne Sünde, lügen wir und sind nicht in der Wahrheit. Im Johannesevangelium Kapitel 8 Vers 7 sagt Jesus seinen Zuhörern, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wir haben die Briefe im Neuen Testament, einen Großteil des Neuen Testaments, die Paulus und einige andere an die Gemeinde im Neuen Testament und einige Einzelpersonen geschrieben haben. Lest die mal durch und frag mal danach, wie perfekt die Gemeinde und die Christen damals waren. Unsere Vorbilder des Glaubens. Hey, ich lese in diesen Briefen von Problemen, von Sünde, von Streit. Nur Stress. Lauter Sachen, die nicht so rund laufen. In jedem Brief ist irgendwo was zu finden. Nicht nur. Paulus lobt auch, haben wir vorhin schon am Anfang gehört. Ja? Aber auf jeden Fall ist in jedem Brief auch irgendwo ein Abschnitt drin, wo er sagt, Leute, so geht man nicht miteinander um. So lebt man nicht, so ist nicht Gottes Wille und so weiter. Und er macht es nicht, um anzuklagen, zu sagen, ihr Bösen, ihr seid ja noch gar keine richtigen Christen Und das ist wichtig an der Sache, sondern er fordert dazu auf, in der Christusnachfolge zu wachsen und einander darin zu helfen und zu ermutigen, besser darin zu werden, mit diesen Schwächen umzugehen und zu lernen, Fehler zu teilen, um gemeinsam einen Weg zu finden, da rauszukommen. Die Frage ist also überhaupt nicht, ob es im Leben eines Christen noch Schwächen oder Fehler oder Sünde gibt. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Der Weg aus der Isolation, aus der Einsamkeit, aus dem Denken, ich bin alleine damit und ich darf meine Probleme und Schwächen niemandem sagen. Der Weg aus der Isolation, ich habe ein paar Schritte gefunden, die dabei helfen können. Einer davon ist, wende dich an Gott. Es ist eigentlich ganz einfach. Ich mache es an der Stelle für uns alle mal ganz einfach. Er weiß es sowieso schon. Du kannst es vor Gott sowieso nicht verstecken. Versuch's doch gar nicht erst und sag ihm einfach, womit du zu kämpfen hast und wo deine Schwierigkeiten und deine Probleme liegen. Es ist nicht so, auch das ist eher, es ist eher eine Lüge des Teufels als irgendwas anderes, es ist nicht so, dass Gott dir nicht mehr zuhört, wenn du eine Sünde begangen hast. In dem Augenblick, wo du bereit bist, sie einzugestehen und dich an ihn zu wenden und Hilfe zu suchen, ist eine Tür offen für dich. Wenn du in dieser Situation irgendwo steckst und dich fragst, kann ich das wirklich machen mit dem, was ich gemacht habe? Du weißt ja nicht, wo ich stehe in meinem Leben. Du hast ja keine Ahnung, was ich getan habe oder wie es mir geht. Nein, habe ich nicht. Aber ich habe einen Psalm gefunden von jemandem, dem ging es schon ziemlich mies. Der hat schon echt was angestellt. Den würde ich dir empfehlen zu lesen. Das ist der Psalm 51. Da steht gleich als Überschrift im ersten Vers drüber, das ist der Psalm, den David geschrieben hat, nachdem er Ehebruch mit Bathseba gegangen ist und dazu auch noch deren Mann umgebracht hat. Mord und Ehebruch. Wenn Gott sich das anhört und damit umgehen kann und bereit ist, das zu vergeben und das zu heilen, dann kann ich auch mit allem anderen hingehen. Wende dich an Gott und sei ehrlich mit ihm. Er stößt dich nicht raus. Er hilft dir, er heilt dich, er verändert dich, er erneuert dich, er vergibt dir. Teil 1, Weg aus der Isolation, wende dich an Gott. Teil 2, Jakobus 5, Vers 16, schreibt Jakobus, eine ganz mutige Sache oder eine ganz herausfordernde Sache, die ein bisschen Mut erfordert. Bekennt einander eure Sünden. Muss das sein? Eigentlich ist das ja nicht das, worüber man so wirklich gerne redet. Wie gesagt, lässt einen ja nicht besonders gut aussehen. Ist peinlich. Ich weiß auch nicht, wie der andere reagiert. Vorher nicht wirklich. Bekennt einander eure Sünden. Und es ist verbunden mit einer weiteren Aufforderung und betet füreinander. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander. Das ist ganz wichtig, das zusammenzunehmen, denn es bringt gleichzeitig auch eine Verantwortung zu der zweiten Person. Und auch so sind wir und wollen wir in Gemeinde unterwegs sein. Wenn jemand seine Sünden bekennt, was ist die Aufgabe des Gegenübers, der es hört? Beten. Beten für diese Person, dass er Vergebung, Hilfe und Heil und Veränderung erfährt. Man könnte jetzt auch mal darüber nachdenken, was da nicht steht, was der andere tun soll. Oh, das ist aber schlimm.
Ich habe eine Lösung für dich. Mach doch einfach Folgendes. Steht da auch nicht. Da steht auch nichts von guten Ratschlägen. Und da steht schon gar nichts von Tratscherei oder Erzählen zu irgendjemandem anderen. Da steht einfach nur, betet füreinander. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander. Ist eine ganze Weile her, war für mich ein recht eindrückliches Erlebnis, deshalb nehme ich das von damals aus meiner Jüngerschaftsschule. In der Jüngerschaftsschule von Jugend mit einer Mission gibt es immer einen Block, der das Thema innere Heilung hat. Und in dieser Woche teilt man sich ein bisschen auf in etwas kleinere Gruppen, also man sitzt da nicht irgendwie mit 25 oder 30 Leuten, sondern eher so mit 5 bis 10 Personen zusammen. Ist auch nicht wenig, 5 oder 10 Leute. Und man erzählt einander die Dinge, die einem wirklich schwerfallen, die nicht in Ordnung sind in einem Leben, wo man Verletzungen erlebt hat oder selber auch in Sünde lebt oder Schwierigkeiten und Fehler, mit denen man unterwegs ist. Bevor das losgeht, hat so gut wie jeder Teilnehmer das Gefühl, das könnte schwierig werden. Wer weiß, wie die anderen reagieren. Eigentlich will ich das, was ich weiß genau, was ich erzählen sollte. Eigentlich will ich das nicht erzählen. Meine Erfahrung aus den Wochen, die ich mitgemacht habe, ist diejenige, dass daraus eine Innigkeit, eine Verbundenheit, eine Liebe und eine Nähe zueinander und eine Barmherzigkeit miteinander entsteht, die seinesgleichen sucht. An dem Punkt, wo wir uns einander öffnen mit den Schmerzen, mit den Schwierigkeiten, mit den Fehlern, mit den Schwächen unseres Lebens, da entsteht intensive Beziehung. Vorausgesetzt, das Gegenüber hält sich an Teil 2 von dem Vers in Jakobus und betet einfach für dich. Licht lässt keinen Raum für Dunkelheit. Wenn ich meine Sünde mitgeteilt habe, brauche ich mich nicht mehr davor fürchten, dass irgendjemand sie irgendwann entdeckt. Es befreit mich. Es befreit mich zu leben. Es entspannt mich, nicht irgendwas spielen oder sein zu müssen, was ich nicht bin. Es schafft echte Freiheit. Ich brauche mich nicht mehr, ich brauche kein Versteckspielen mehr machen. Ich brauche keine Angst mehr haben. Ich brauche mich nicht mehr schämen. Und Gott hilft uns und richtet uns auf. In Jesaja 42, Vers 3 lesen wir, dass er einen glimmenden Docht nicht auslöscht und ein geknicktes Rohr nicht zerbricht. Er repariert es, er heilt es, er entfacht das Feuer wieder, er macht es neu. Er drückt es nicht aus, zerquetscht es nicht oder wirft es weg. Wenn du nur noch glimmst oder wenn du geknickt bist, Gott kann dich heilen und wieder anfachen. Und in Römer 8 lesen wir, dass nichts und niemand uns von Gottes Liebe trennen kann. Lass dir vom Teufel nicht einreden, dass du so schlecht, so ungeistlich oder sonst irgendwas bist, dass es dafür sorgt, dass Gottes Liebe dich nicht mehr erreichen könnte oder für dich nicht mehr gilt. Es ist eine Lüge. Gottes Liebe für dich endet niemals. Nichts, was du tust, nichts, was du sagst oder was irgendjemand anders tut oder sagt, wird diese Liebe Gottes für dich zerstören. Das einfach nochmal als Mutmacher, es ist derjenige, an den du dich wenden kannst. Ich wünsche mir das, ich wünsche euch das, ich bete dafür, dass wir diese Freiheit erleben, wirklich so ehrlich und echt miteinander umgehen zu können. Denn es sorgt dafür, dass wir feststellen, wir sind nicht alleine. Wir sind nicht von Gott verlassen. Wir sind nicht alleine in unseren Problemen und Schwierigkeiten. Und als Gemeinde und Gemeinschaft von Glaubenden sind wir auch nicht alleine, weil wir füreinander da sind, füreinander einstehen und miteinander beten. Amen. Dank dir dafür, Jesus. Letztendlich ist es echt befreiend, dass du uns einfach kennst, durch und durch. Dass du weißt, wer wir sind und wo wir stehen und wie es uns geht und was wir getan haben, was wir gesagt haben. Du weißt, was wir können und was wir nicht können, was wir schaffen, und kennst auch unsere Motivation für unser Handeln, das, was uns bewegt. Und ich danke dir dafür, dass wir dir das ehrlich sagen können. Und dass da, wo es nicht gut ist, dass du Veränderung für uns hast, dass du Kraft hast und Möglichkeiten hast, uns zu erneuern und heil zu machen. Und dass wir uns nicht fürchten brauchen. Du kriegst das mit uns hin, genauso wie du es mit jedem anderen hinkriegst. Und du hast für uns Gnade und Segen. Dafür danke ich dir. Amen.